Stell dir vor, du hattest den harten Tag an der Arbeit, bist danach noch schön brav ins Gym gegangen, heute bisschen Krafttraining, danach duschen, ab nach Hause. Willst nur noch einen Happen essen, vielleicht noch 3, 4, 5 Eier und dann geht's ab ins Bett oder gemütlich zumindest auf die Couch, aber vorher noch, na klar, die Fische füttern. Wer welche hat natürlich, ja. Und dabei, was musst du machen? Eventuell auch mal die Hand ins Aquarium, hier und da mal was sauber machen. Alles gut im ersten Moment. Am nächsten Tag genau das Gleiche. Hast du dir auf Baustelle vielleicht eine kleine Schnittwunde zugezogen? Hört sich dramatischer an, als es im Endeffekt ist. Klar, irgendwo eine kleine Schramme. Aber auch heute Abend müssen deine schwimmenden Freunde natürlich gefüttert werden. Und wieder die Hand ins Wasser und dabei, ja, fängt es diesmal an zu kribbeln in der Wunde. Als würde dich dein Becken persönlich hassen. Die Fische zucken vielleicht sogar und der FI, den juckt es gar nicht, also unseren RCD. Der Eurostecker grinst dich an und die EU sagt, alles sicher, ist ja CE gekennzeichnet, passt schon. Und übrigens, join the army. Willkommen in Deutschland, willkommen in Europa, wo du im Bad gefühlt eine Doktorarbeit über Schutzbereiche schreiben musst. Aber im Wohnzimmer, im Aquarium, fröhlich 230 Volt locker mal ins Wasser halten darfst. Ja, Hauptsache der Stecker ist schön schmal für die billige Mehrfachsteckdose. Heute klären wir also, warum dein Aquariumheizer, also dein Aquariumheizer, aber auch das für die Luft, ganz legal, ohne Schuko und ohne Schutzleiter daherkommt und warum dein RCD trotzdem nicht auslöst und wieso du Kriechstrom erst merkst, wenn du eine Wunde hast. Und wenn du Aquarien, Strom und deinen Herzschlag wirklich gut leiden kannst, und das sollten wir, dann bleib dringend dran, denn am Ende gibt es wieder ein Zitat von einem berühmten Meeresforscher, ihr kennt den Namen bestimmt alle, das dich und deine Aquarienromantik vielleicht ein bisschen nass macht. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat auf YouTube, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause, im Haushalt, im Betrieb, in der Industrie, aber auch im Handwerk, beim Kunden vor Ort. Ja, und die heutige Podcast-Folge, die widme ich dem lieben Patrick. Er schrieb mir über das Kontaktformular meiner Website nämlich Folgendes. Mal eine kurze Frage an dich, Meister. Und da habe ich mich schon so ein bisschen herausgefordert gefühlt. Aber die Frage ist gut, passt auf. Wieso ist es im Aquariumbereich erlaubt, eine Heizung oder Beleuchtung ohne Schuko-Stecker herzustellen, / zu vertreiben, den der Kunde dann nur so anschließen kann, wie gekauft. Also für Laien im Prinzip, wie im Prinzip alles, was wir so zu Hause haben. Habe es da schon zigmal gehabt, dass der sogenannte im Volksmund Kriechstrom auf Wasser liegt, die Fische zappeln, man nichts merkt, mit normalen FI und Sicherung sowie Stromprüfer. Das heißt also, er konnte wenig nachweisen. Und der FI und die Sicherung sowieso nicht, aber der FI hat hier nicht ausgelöst. Weiter schreibt er, hab das nicht mal gemerkt, wenn meine Hand in Klammern ohne Wunde ins Wasser halte. Erst mit einer Wunde, egal ob Schnittverletzung oder Reibeputz, Asphaltkrätze, habe ich den Kriechstrom ohne Kurzschluss am FI oder anderen Sicherungen, die für den Stromkreis im Sicherungskasten dafür verbaut ist und auslösen sollte, in der Wunde gemerkt. Wir gehen gleich alles nacheinander vor, aber wirklich interessanter Punkt, was er da nennt. Ich halte seitdem vom Eurostecker im Aquariumbereich absolut nichts mehr. Leider kann man keinen Schuko-Stecker verbauen, da nur 2 Leitungen ohne Schutzleiter am Kabel geplant, / produziert wurden bzw. werden. Vom FI sowie der Sicherung, die danach verbaut ist, halte ich ebenso nichts mehr. Haus wurde erst 2005 bis 2007 komplett neu vom Vermieter Wohnungsbaugesellschaft gemacht. Und der letzte Absatz der Nachricht ist: Woran kann es also liegen? Wieso ist das so im privaten Hobby und deren Elektroartikel erlaubt, einen Eurostecker zu verbauen, während die VDE, jetzt kommt's, im Sanitärbereich als Umwälzpumpe, / Zirkulationspumpe, eine dreiadrige Zuleitung zur Pumpe sowie dreiadriger Anschluss sowie extra Erdung von Wasserleitung gefordert ist bzw. wird. Also, große Nachricht, sehr gute Nachricht, interessantes Thema, weswegen ich gesagt habe, okay, hier sind viele Punkte, wo ihr alle was mitnehmen könnt, sei es Basics-mäßig, aber auch jetzt, was Kriegsstrom angeht. Also, seine Frage ist nochmal, um das zusammenzupacken, warum ist sowas im Hobbybereich erlaubt, während im Sanitärbereich Umwälzpumpen und Zirkulationspumpen dreiadrig angeschlossen, geerdet und über VDE streng geregelt sein müssen und dann kommt da so ein Aquariumpumpe daher und da sagt keiner was. Naja, lieber Patrick und auch du, lieber Zuhörer, in dieser Folge bekommst du auf jeden Fall von mir die saubere Unterscheidung zwischen Eurostecker, Schuko und der Schutzklasse. Wie Kriechstrom, was das überhaupt ist im Aquarium und warum dein FI-RCD dabei eben nicht fliegt. Was die VDE eigentlich auch zu Aquariengeräten, Umwälzpumpen und Badezimmern an sich sagt, da habe ich nämlich auch ein bisschen für euch recherchiert. Und gegen Ende noch konkrete Tipps, wie du dein Aquarium sicher betreibst, ohne zum Zitterhall zu werden und auch deine Fische zu schützen. Fangen wir also ganz einfach an. Strom im Körper ist ja wie Gewicht im Training. Nimmst du zu wenig, merkst es kaum und das Training bringt nichts bis relativ wenig, außer du bist absoluter Anfänger. Nimmst du moderates Gewicht, merkst du es auch einen Tag später, aber du überlebst es. Ja? Und nimmst du zu viel, dann droht dir je nach Übung ein Bandscheibenvorfall, oder machst du irgendwie die Gelenke kaputt, ein Bänderriss, egal was. Ja, und bei zu viel Strom ist dann eher so, dass dann ein Herzstillstand dann eher schon mal droht, bevor das Herzkammerflimmern natürlich. Okay, also erst Herzkammerflimmern, dann Herzstillstand. Ich habe euch mal in Quelle 1 nochmal dieses berühmte Bild von der Ausbildung reingepackt. Und zwar seht ihr da diese Stromzeitkennlinie. Ja? Weil bei Strom reden wir ja von Milliampere, wo es gefährlich wird für uns Menschen. Ja, also genauer gesagt 50 Milliampere bei einer Einwirkdauer von einer Sekunde. Weil eine Sekunde, die kann man noch irgendwo greifen. Alles, was drunter ist, das heißt so im Millisekundenbereich, ja, was ist das? Ist ein halber Wimpernschlag. Wie kann ich den definieren? Ne? So, und in Quelle 2, da habe ich euch mal aktuelle Sicherheitsunterlagen und Elektrofachinfos, die sich auf die IEC 60479 stützen und die schreiben etwa ab 10 mA fangen Muskeln an, unkontrolliert zu zucken. Das steht nochmal in dem Artikel nochmal extra drin, ist ein englischer Artikel. Und um die 30 mA, da fängt es eben an, das Risiko für Herzrhythmusstörung bis hin zu Kammerflimmern deutlicher zu werden. Ja? Und je nach Einwirkdauer und Stromweg durch deinen Körper eben mehr oder weniger Zeit und auch mehr oder weniger Strom. Ja, und deswegen diese Benchmark, sage ich jetzt mal, 50 Milliampere eine Sekunde, das trifft es schon ganz gut. Und deswegen ist es ja auch so, dass ja der RCD, diese 20 Milliampere Unterschied, ja, der soll schon spätestens, der löst auch schon früher aus, aber nicht so früh für unser Aquarium, für die Kriegsströme, aber diese 20 Milliampere Angst, sage ich jetzt mal dazwischen, ja, so, okay, der löst schon früher aus, ist schon ganz gut, wenn er verbaut ist. Kurze Story aus meiner Schule, man glaubt es ja kaum, aber Kaffeemaschine hat einen Körperschluss, der ist glücklicherweise zu einem Erdschluss gemündet, sodass der LS-Schalter ausgelöst hat, denn in diesem Stromkreis, wo die Küche ist vom Lehrerzimmer, kein FI verbaut. Ja, gibt es heute auch noch. Also kurz, deswegen sind ja überall Personenschutzschalter, RCDs ja verbaut und auf diese 30 mA ausgelegt. Die sollen ja bekanntlich schneller abschalten, als wie dein Herz Game Over sagt. So, und jetzt nochmal ganz kurz zum Understanding vom RCD. Warum spürst du aber nur den Strom im Aquarium erst bei einer Wunde? Deine Haut ist ja normalerweise ein ziemlich guter Widerstand. Trocken, intakt und du hast eine gewisse Hornschicht, hast du drauf. Eine Wunde dagegen, die kannst du dir vorstellen wie den offenen USB-Port direkt ins Fleisch. Also da kann direkt Bill Gates dich programmieren. An alle, ja. So, keine Verschwörungstheorien an der Stelle. Intakte Haut bedeutet also hoher Widerstand, weniger Strom, den du merkst. Also du merkst den Strom weniger. Offene und dazu noch eine feuchte Wunde, wie das jetzt in dem Fall von dem Aquarium war, viel niedrigerer Widerstand, der gleiche Spannungsabfall erzeugt deutlich mehr Strom durch die Nervenenden und dementsprechend merkst du das auch eher. Das ist wie Training mit Handschuhen versus ohne. Ja, wenn man mal so Trainingsanalogie möchte. Ja, mit Handschuhen merkst du weniger oder reißt es dir schon mal eher, also mit Handschuhen merkst du eh weniger, wie der Grip, also der Griff, wie der ist, weil wenn du mit der nackten Haut drauf greifst, reibst du schon mal eher drauf. Mit den Handschuhen hast du einen gewissen Schutz, ein gewisses Polster und hast einen besseren Grip. So. Und ja, Giancarlo the Teacher trainiert mit Handschuhen, A, weil er eine Pussy ist, B, aber wenn du Klimmzüge machst und du kriegst diese ich habe immer gehofft, ich kann was gegen diese Schwielen machen, aber ja, hilft nicht wirklich. Es verzögert das Ganze nur nach hinten raus, aber im Endeffekt kriegst du sie trotzdem. Aber nochmal zu der Hand mit den offenen Wunden, also die Schnittwunde, die du ins Aquarium hältst. Da fließen jetzt wahrscheinlich kleine sogenannte Leckströme im Milliampere-Bereich durchs Wasser. Für dein Nervensystem in der Wunde reicht das, für den RCD ist das aber immer noch Kindergeburtstag, weswegen der auch da nicht auslöst. Ja, also auch wenn da ein gewisser Strom über dich abfließt, das ist zu wenig. Jetzt nochmal kurz, bevor wir jetzt über FI und Eurostecker und Normen reden, müssen wir klären, was da im Aquarium eigentlich herumgeistert. Also, was sind überhaupt Leckströme? Quelle Nummer 4. Ja, Leckströme oder auch Ableitströme. Also Leckströme, das hat nichts mit dem neuen Satisfyer zu tun, ja, für die Freundin, sondern das musst du dir so vorstellen, du hast ein Wasserrohrsystem. Eigentlich soll alles Wasser sauber durch die Rohre laufen. Wenn aber irgendwo eine Dichtung defekt ist, irgendwie schlecht ist, ja, alt, porös, ja, tropft es raus. Und das nennt man ja auch dann ein Leck in der Leitung haben. So, und bei Strom ist es ähnlich. Du hast normalerweise einen vorgesehenen Weg. Ja, von Phase durch das Gerät zurück über den Neutralleiter. So, und wenn irgendwo aber die Isolation jetzt schlecht ist, Feuchtigkeit eindringt oder Kapazitäten gegen Erde bestehen, fließt ein kleiner Teil des Stroms auf einem anderen Weg eben ab. Und dieser unerwünschte Anteil, der da irgendwo abfließt, der heißt jetzt Leckstrom oder Ableitstrom. Ja, wie gesagt, in Quelle 4 kannst du dann mal genauer nachlesen. Wichtige Punkte jetzt zum Verständnis für dich. Leckströme, die gibt es fast immer, auch bei intakten Geräten. Und durch sogenannte Filterkondensatoren, lange Leitung oder kapazitive Effekte gegen Erde, da passiert das schon. Und die sind normalerweise auch so klein, dass du sie nicht bemerkst. In der VDE werden ja auch Messungen bei gewissen Geräten gemacht. Nennt sich die Ableitstrommessung. Die kümmert sich auch darum, wo dann gesagt wird, okay, weißt du was, bis zu diesem Grenzwert, 3,5 mA, darf der diesen Ableitstrom haben. Da passiert uns auch nichts, weil man sagt, okay, das kann schon mal passieren, dass da undicht ist bei älteren Geräten. Deswegen wird ja diese Wiederholungsprüfung auch immer wieder gemacht. Ist ja eine dieser Messungen. Und dann gesagt, okay, Ableitstrommessung, alles klar. Beispiel die Kaffeemaschine aus dem Lehrerzimmer. Die ist im August gemacht worden. Ende des Jahres die Kaffeemaschine verreckt. Also 2-3 Monate später. Ist dann genau dieser Fehler passiert. Okay, blöder Zufall. Aber bei der nächsten Prüfung wäre der Safe natürlich durchgefallen. Da wird natürlich gesagt, hier Leute, Stecker ab und neue Maschine. Ihr wisst aber auch, Lehrer, gerade Studienräte, ihr müsst euch merken, Studienräte, Lehrer, nicht Fachpraxislehrer, Studienräte lernen schon im Referendariat den Cent quer durchzubeißen. Merkt euch das. Ja, deswegen diese Debatte mit der Kaffeemaschine, ich halte euch da auf dem Laufenden. Also, problematisch werden aber diese Leckströme jetzt nur, wenn die Isolation jetzt beschädigt ist, Wasser im Spiel ist oder du selbst plötzlich Teil des Stromwegs wird. Weil wenn nichts davon ist, dann ist es ja egal. Das Gerät läuft. Alles cool.
die Heizung vom Aquarium, die Pumpe vom Aquarium, alles läuft. Cool. Aber sobald die Fische eben zappeln, oben schwimmen, dann ist das Problem ja da. So, weil dann fließt nämlich ein Teil dieses Leckstroms durch dich, die Fische etc. zur Erde. Und genau das spürst du eben. Ob du dann als Kribbeln zunächst an Stellen mit wenig Widerstand, also an Wunden, feuchter Haut, dünner Haut, zwischen den Fingern, da merkst du das. Und Leckstrom heißt also nicht automatisch Lebensgefahr. Aber es ist ein Frühwarnsignal, dass irgendwann, irgendwo etwas nicht so läuft, wie es laut Schaltplan gedacht ist. Und ein konservativer Elektriker hört bei Leckstrom auf zu diskutieren und fängt an zu messen, zu tauschen. Der sagt sich, okay, weißt du, das kann nicht sein. Wir müssen hier mal schauen, dass zumindest der und der Grenzwert unterschritten wird. Im besten Fall komplett weg, weil ich sag mal so, du holst ja auch keinen Heizungsbauer ins Haus, wenn du sagst, du hast einen Leck und ah, oh ja gut, okay, das bisschen, das Tröpfchen da. Ah ja, aus Jahr gesehen hast du da einen Eimer, zwei, ja, nicht so geil, ne? Also, und eigentlich, so dachte ja der Patrick auch, haben wir für sowas heutzutage ja den RCD verbaut, der hier auslösen sollte. Und ja, kleine RCD-Crashkurs für alle, die es nicht mehr wissen, habe ich Quelle 5 für euch. Was macht jetzt eigentlich ein RCD wirklich? So ein RCD vergleicht ja den Strom einfach nur aus hin, ja, also L1 und Rückleiter, Neutralleiter, also L1 und N. Guckt, wie ist der Strom zwischen diesen beiden? Okay, sind beide gleich, ist alles cool. Wir haben dann einen Summenstromwandler dann da drin, der baut ein Magnetfeld auf. Das Magnetfeld von dem L1 ist in die eine Richtung, sagen wir mal rechts rum. Und das von dem Neutralleiter ist in die andere Richtung, links rum. Die beiden Magnetfelder heben sich auf, arbeiten gegeneinander. Und der Summenstromwandler sagt, okay, ich habe hier 5 Ampere, da habe ich 5 Ampere. Alles klar, cool, ich löse nicht aus, weil Magnetfeld ist ja neutral. Cool. Jetzt aber der Fall, wenn jetzt irgendwo, ich fasse an ein Gehäuse bei einem Körperschluss, das Gehäuse ist entweder schon vorher geerdet, dann cool, super, dann geht ja ein Stromteil über die Erde weg, das heißt, das geht nicht mehr über den Neutralleiter zurück, das heißt, ich habe jetzt im Prinzip 5 Ampere immer noch rein von meinem L1, aber nur noch 4, 3, 2 Ampere vom Neutralleiter und dann sagt der Summenstromwandler, ey Kollege, hey, hier ist ein Magnetfeld, ich habe hier ein Ungleichgewicht, ich löse aus. Das macht der FI, ja, also im Prinzip nur vergleichen. Ja. Für Steckdosenstromkreise bis 32 Ampere in Wohnung schreibt die DIN VD0100-410 den Fehlerstromschutzschalter von maximal 30 mA auch vor. Und das gilt seit der Fassung von 2018 und wird auch in der aktuellen Praxis, auch in Artikeln von 2024 immer wiederholt. Also wie gesagt, könnt ihr euch gerne nochmal schlau machen in Quelle Nummer 5. Das heißt aber jetzt im Klartext, unterhalb dieser 30 Milliampere ist der RCD fast blind. Ich weiß, jetzt kommt der ein oder andere Elektroniker, ey Kollege, wenn du eine Messung machst, der löst auch schon bei 15 Milliampere aus. Ja, neue, wenn du flatsch neuen einbaust, klar, wenn du diesen Rampentest machst, 15 Milliampere, auch kein Problem. Er darf auch da schon auslösen. Aber nicht jeder tut es. Er reagiert ja auf Differenzströme, aber eben auf, nicht auf das, was du beim Aquarium, Schnittwunde, subjektiv fühlst. Ja, also wenn jetzt dein Aquariumwasser durch einen defekten Heizstab nur 5 oder vielleicht sogar 10 Milliampere gegen Erde leckt, ist das für dein Nervensystem natürlich spürbar, vor allem in der Wunde. Aber für den RCD ist das noch legaler Alltag. Das muss man einfach in dem Moment differenzieren. Und jetzt kommt aber der Trick. Ja, und dafür habe ich dann für dich Quelle 6. Wenn nämlich das Becken selbst und alle drumherum isoliert stehen. So. Also Kunststoff.
Und jetzt folgt Werbung.
Als jemand, der sein Leben mit Strom verbringt, sei es auf Baustelle, im Schaltschrank oder im Klassenzimmer, da weiß ich haargenau, wo mein Strom hinfließt und welche Wirkung er hat. Aber was ich mich auch frage ist, wo fließt eigentlich mein Geld hin und welche Wirkung hat es? Und Ehrlich gesagt, ich bin ein Fan von Dingen, die man anfassen kann und die Sinn machen. Und genau deshalb finde ich das Modell von Procon ziemlich spannend. Das ist eine Energiegenossenschaft mit über 40.000 Mitgliedern. Die bauen Windparks, Photovoltaikanlagen und auch Speicher. Und du weißt, Giancarlo the Teacher ist bekennender Fan von PV- und Speichertechnologien. Wenn du hier also Mitglied wirst, investierst du direkt in neue Anlagen, also nicht in irgendeine Bank oder einen Fonds, sondern in echten, sauberen Strom. Und das Beste ist, du bekommst im Idealfall eine jährliche Dividende zwischen 3% und 5%, natürlich je nachdem, wie es läuft. Klar, das Ganze ist keine Garantie, aber wenn ich mir anschaue, was mein Geld auf dem Konto macht, sprich nur chillen, aber nichts erwirtschaften, zumindest nicht für mich, da denke ich mir, dass das schon Sinn macht. Und ganz ehrlich, das Modell von Procon ist transparent, fair und vor allem nachvollziehbar. Wenn du also Lust hast, dein Geld sinnvoll einzusetzen für mehr sauberen Strom in Deutschland, dann schau direkt bei Procon mal vorbei. Und falls du noch nach einer sinnvollen Geschenkidee suchst, so ein Anteil eignet sich auch super zum Verschenken. Perfekt für alle, die was mit Zukunft wollen, statt mit Plastikverpackung. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst dich dann ganz in Ruhe informieren oder direkt Mitglied werden.
Werbung Ende. Jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
Auf Abdeckung, Holzunterschrank, Laminatboden. Dann in Anführungsstrichen floatet das Wasser auf einem beliebigen Potenzial. Also das Wasser hängt spannungsmäßig in der Luft. Was heißt das jetzt? Normalerweise haben wir ja Teile in so einer Anlage, die haben ja einen Bezug zur Erde. Also geerdet oder über Schutzleiter verbunden. Und dann spricht man von geerdetem Potenzial. So, wenn jetzt aber ein leitfähiger Körper, zum Beispiel dein Aquariumwasser, keine feste Verbindung zur Erde oder zu einem definierten Bezugspunkt hat, dann nennt man das Floating oder schwebendes Potenzial. Kein Scheiß, habt ihr wieder was gelernt. Dann kann sich das Wasser über Leckströme irgendwo zwischen Außenleiter und Neutralleiter und Umgebungsfeldern einpendeln. Es hat also irgendein Potenzial, aber eben keins, das fest an Erde, ich sag mal, festgenagelt ist. Und der RCD merkt das erst, wenn über deinen Körper genügend Strom zur Erde oder zur geerdeten Umgebung abfließt. Das heißt, du packst rein, über deinen Körper, runter. So, und jetzt habe ich ja gesagt, Körperwiderstand und so weiter. Merkt er nicht. Da ist zu wenig. Ja? So, und erst wenn du mit deinem Körper das Wasser mit der geerdeten Umgebung verbindest, dann fließt ja ein Teil des Leckstroms über dich zur Erde. Wie gesagt, das würde der RCD dann merken, aber wenn es zu wenig ist, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Außerdem, jetzt kommt ja der Punkt, Eurostecker versus Schuko-Stecker. Das ist ja das, was der Patrick, also das ist der beste Teil im Prinzip für mich, also war meine Lieblingsfrage von Patrick, warum darf so ein Gerät mit Eurostecker überhaupt ans Netz? Und die Antwort heißt Schutzklasse und Produktnorm. Quelle 7 habe ich da für euch. Ja, da habe ich einmal die DIN EN 60335-1 oder auch die VDE 0700-1. Also, es gibt eine sogenannte Grundnorm für Haushaltsgeräte, die eben genannte DIN EN 60335-1 mit der VDE 0700-1. Und die legt allgemeine Sicherheitsanforderungen für Geräte im Haushalt und ähnlichen Anwendungen fest. Fassung ist übrigens 2024, die ist aktuell, die ich euch da reingepackt habe. Könnt ihr gerne mal kurz reinlesen. Ist ja immer so ein bisschen kurz, aber zumindest kann man da ein bisschen was rauslesen. So, und die Quelle 8, da habe ich für euch, die Normen kosten leider Geld, aber zumindest kann man hier rauslesen, für was sie so ist. Denn da steht nämlich in der DIN EN 60335-2, für Aquariengeräte wie Heizer, Durchlüfter, Futterautomaten gilt zusätzlich eine sogenannte spezielle Produktnorm. So, besondere Anforderungen für elektrische Geräte zum Gebrauch mit Aquarium und Gartenteichen. Und diese Norm schreibt unter anderem vor, und ich zitiere jetzt aus dieser Norm, diese Norm gilt für die Sicherheit von elektrischen Geräten zur Verwendung mit Aquarien und Gartenteichen für den Hauptgebrauch und ähnliche Zwecke, deren Bemessungsspannung nicht mehr als 250 Volt beträgt. Beispiele dieser Norm sind Durchlüfter, Aquarien, Heizgeräte, Fütterungsautomaten, Schlammabsauger. Ja,
die ist dafür zuständig. Also wegen diesen Normen darf das Gerät hier an Laien europäischen Raum vertrieben werden, also im deutschen Raum. So, kommen wir noch kurz zur, also das ist jetzt die Produktnorm, kommen wir noch dazu, zu der Schutzklasse. Ja, viele Aquarienheizer sind ja Geräte der Schutzklasse 2. Also schutzisoliert oder Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung. Heißt auch, kein Schutzleiter erforderlich. Wichtig ist, die Norm von eben, also diese Produktnorm, erlaubt Schutzklasse 2. Und der Hersteller muss dann aber die Isolations- und Leckstromanforderungen selbst einhalten. So, und die sind nun mal nach dem deutschen Produktmarkt hier auf unserem, also deutsche Produktmarkt, wir haben gewisse Anforderungen und auch die EU. Ich meine, es gibt Regelungen der EU, wo man sagt, okay, die Unternehmen müssen jetzt nachweisen, wie CO2-arm sie irgendwas hergestellt haben. Lass mal dahingestellt sein. Es gibt viel Bürokratie, aber im elektrotechnischen Bereich, da sind wir raus. Meiner Meinung nach kann es bei unserem Bereich gar nicht genug Sicherheitsnormen geben. Also da muss wirklich, wenn Cletus das Ding anschließen darf von den Simpsons, dann muss das Ding aber sowas von idiotensicher sein. Und es gibt genug Leute, die sich irgendwie Fischlis zuziehen zu Hause und keine Ahnung haben. Also für die muss das sicher sein. Und natürlich habe ich für euch recherchiert, denn damit eben diese, ich sag mal, Anforderungen an die Isolations- und Leckstromanforderungen eingehalten werden, da gibt es auch was. Und zwar vom VDE-Institut habe ich euch da mal was reingepackt. Eine von der deutschen Akkreditierungsstelle, denn dafür gibt es nämlich ganze Typprüfungen in Prüflaboren, die in dieser aktuellen Akkreditierungsliste explizit nach VDE 0700-55 prüfen. Also, wirklich könnt ihr mal gerne reinlesen, sehr interessant, wer da wissen will, nach was und wer das Ganze überhaupt prüft, damit das Ganze safe für uns ist. Aber jetzt mal ein kurzes Zwischenfazit. Wie gesagt, das war jetzt gerade in der Quelle 10. Euro-Stecker heißt nicht billig und unsicher, sondern oft eher nur Schutzklasse 2, kein PE nötig. Das heißt es eher. Schuko heißt Schutzklasse 1, Schutz durch Schutzleiter. Das heißt, dass Metallteile dabei sind, die müssen geerdet sein. RCD löst bei Fehler über PE natürlich dann auch schneller aus. Das Problem entsteht aber dann, wenn das Gerät billigster China-Schrott ist, ja, ohne saubere Normprüfung, also Temu lässt grüßen, oder aber die Isolierung gealtert ist, wie bei einem alten Rohr, dass das irgendwann mal leckt, also eine alte Dichtung, Feuchtigkeit eindringt, auch mit der Zeit, und aus einem Mini-Ableitstrom dann ein deutlich spürbarer Kriechstrom wird. Und dann hat man schon verschiedene Ströme. Ich könnte im Prinzip eine Podcast-Folge machen. Was gibt es überhaupt für Ströme? Gibt es den Kriechstrom? Gibt es den Ableitstrom? Gibt es den Leckstrom? Ja. Ich habe gerade versaute Gedanken. Okay, nein, weiter geht's. Warum sind jetzt aber Umwälzpumpen im Sanitärbereich viel strenger geregelt? So, dazu mal Quelle Nummer 11. Ja. Elektroinstallation an Orten mit Badewanne oder Dusche nach DIN VD 0100-700. Eins. Das ist die erste Norm, die dafür zuständig ist, Quelle 11. Und diese Norm definiert erstmal Schutzbereiche im Bad und die Anforderungen an Elektroinstallation plus natürlich auch zusätzlichen Potenzialausgleich und Auswahl der Betriebsmittel in Nassbereichen. Ja, aktuelle Fachartikel von 2024 und Infos zu der neuen Ausgabe 2025, die zeigen hier nämlich wirklich sehr hohe Sicherheitsanforderungen, die gelten. Das zweite, neben dieser Norm, die 0100-701, ist die VDE 0700-51, ja, oder auch die DIN EN 60335-2, ja, für ortsfeste Umwälzpumpen in Heizungs- und Brauchwasseranlagen. Das sind nämlich keine Spielzeuge im Wohnzimmer, wie es bei einem Aquarium eher mal so der Fall ist, ja, so mit Kay kannst du dem Kind mal ins Kinderzimmer stellen, sondern die hier auch mal relativ schnell, so, also das eine Umwälzpumpe, Das ist was, oder auch eine Brauchwasseranlage, alles, was da dran ist, das ist nichts, was schnell mal in Kinderhände geraten kann, sondern es sind fest installierte Geräte. Oft eben auch direkt an metallischen Rohrleitungen, die leitend durchs Haus gehen. Und da kannst du nicht einfach sagen, ja, okay, Schutz isoliert. Ja, Kollege, es gibt PVC-Rohre, es gibt diese ganzen Geschichten, wo dann irgendwann mal was nachgerüstet wurde und weil keine Erdung. Kritisch. Dazu hatte ich ja auch mal was zu den Potenzialausgleichen gemacht, ja. Aber diese Pumpen, wie gesagt, die sind natürlich meist der Schutzklasse 1, sprich Metallgehäuse, fester Anschluss an Rohre und Anschluss an Schutzleiter zwingend. So, und dann hast du natürlich noch, und das habe ich dir in Quelle 13 reingepackt, zusätzlichen Potenzialausgleich in Bädern. Ja, also das Verbinden von metallischen Rohrleitungen mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene, damit eben alle berührbaren Metallteile auf dem gleichen Potenzial liegen und eben keine gefährlichen Spannungsunterschiede auftreten können. Weil hier haben wir ein festes Potenzial gegen Erde. Wir stehen auf der Erde. Das heißt, das Rohr muss auch das Potenzial von der Erde haben, damit, wenn ich da dran packe, damit mir eben nichts passiert. Ja? Heißt im Klartext, Bad- und Trinkwasserbereich sind hochkritisch, weil du hier eben öfter als sonst wo nackt, nass und leitfähig bist. Ja, ich habe bewusst öfter als sonst wo gesagt. Ich weiß ja, wo ihr sonst überall nur nackt, nass und leitfähig seid. Aber die meiste Zeit ist man es eben im Bad oder auch im Trinkwasserbereich. Und Aquarien, die sind jetzt wieder aus Normsicht sogenannte Haushaltsgeräte für Hobbyzwecke. Wirklich, dieser Ausdruck ist so. Und eben nicht direkt mit deinem Körper verbunden. Ob das jetzt immer sinnvoll gewichtet ist, kann man diskutieren, klar, aber so ist eben die Normlandschaft. Aber bevor wir uns jetzt hier verzetteln und sagen, okay, Normlandschaft und so weiter ist doch, ich bringe mal ein paar Klassiker, die ich immer wieder sehe, unter anderem in Teilen meiner Familie, Aquarienheizer, ohne vernünftige Prüfzeichen, sprich nur CE laut Hersteller. Das ist das eine, wenn du sowas verbaust, selber schuld. Verlängerungsleiste im Wohnzimmer ohne vielleicht einen extra RCD dabei. Ich weiß, es kostet nochmal 1 Euro, 2, 3, 4, 5 mehr. Was ist dir dein Leben, das Leben deiner Kinder wert? Ja? Obwohl schon die Wohnungsinstallation ja älter ist, wird darauf verzichtet, finde ich nicht schlau. Oder auch Heizer, also Aquariumheizer, die seit über 15 Jahren schon gelaufen sind. Die haben ihren Dienst getan. Das Glas ist vielleicht sogar angerissen, kabelbrüchig, aber hey, er läuft ja noch. Dann bist du auch selber schuld. Oder auch, erst letztens von erzählt, Steckerleistenkettenbau. Weil die grüne Energiepolitik hat ja Strom teurer gemacht, da muss ich mehr Steckdosen aus einer Dose ziehen. Ja, es gibt so Leute, die denken so. Es gibt ja auch die, wo sagen, ey, wenn ich das Kabel nach oben lege, dass dann der Strom natürlich den Weg nach oben ist, natürlich ein höherer Spannungsfall, wie wenn ich es umdrehe und dann das direkt, es gibt wirklich Leute, die glauben das. Ja, deswegen, es gibt fast nichts, was es nichts gibt. Aber so belehrend ich jetzt klingen mag, aber Ordnung, Disziplin, Verantwortung sind gerade in der Elektrotechnik immer noch das A und O. Es ist einfach so. So, und du wechselst ja auch nicht dein Motoröl alle 80.000 Kilometer und wunderst dich dann, warum ist denn der Motor jetzt verreckt? So, und jetzt machen wir es mal praktisch. Ich habe für dich mal 6 Tipps raus, was du tun kannst und auch tun solltest, damit eben bei dir nicht nur deine Aquariengeräte, aber es geht hier mehr um Aquariengeräte, aber du kannst dir hier viel mitziehen, länger halten. Also, erstens, nur Geräte mit klarer Kennzeichnung verwenden. Ja? Schutzklasse 2-Symbol oder klare Angaben zur Schutzklasse des Herstellers, der nachweislich nach DIN EN 60335-1 und auch -2/55 geprüft hat. Ihr habt dieses Protokoll in der Quelle. Dann solltet ihr auf jeden Fall RCD-Schutz sicherstellen als zweites. Denn Steckdosenstromkreise für dein Aquarium müssen über ein 30 mA FI laufen, so wie es die VDE 01100-410 für Steckdosen bis 32 Ampere in Wohnungsgebäuden nun mal fordert. So, und ich habe für dich in Quelle 14, habe ich für dich mal so einen Adapter reingepackt. Ja, kostet einfach mal deine 11,50 Euro. Okay, aber musst du das in der ganzen Wohnung machen? Nein, du machst das genau dafür. Für das eine, dann ist es aber safe. Ja? Wenn deine Hausverteilung uralt ist, nutze zumindest so einen Stecker, Zwischenstecker RCD für Aquarienstromkreise. Ich meine, es ist wie mit allem anderen auch. Wenn du einen Hund dir zulegst, hast du ein Starterpaket. Wenn du dir Wachteln zulegst, hast du ein Starterpaket. Wenn du Katzen dir zulegst, hast du ein Starterpaket. Bei Fischen genauso. Das gehört für mich safe dazu. Das dritte, ja, vielleicht auch mal über eine sogenannte Erdungssonde nachdenken. Habe ich für dich in Quelle 15 mal reingepackt. Kostet jetzt hier 29 Euro, was ich da rausgesucht habe. So eine Erdungssonde im Becken kann das Wasserpotenzial, von dem ich ja vorhin gesprochen habe, diesem Floating, nämlich auf Schutzleiter legen. Und dann wirkt der RCD wesentlich zuverlässiger, weil eben Fehlerströme direkt jetzt durch diese Erdungssonde zur Erde auch abfließen. Aber bitte, bitte bei sowas auch dran denken, fachgerecht anschließen, sonst baust du dir womöglich noch eine neue Fehlerquelle ein. Und ja, als erstes leiden die Fische. So. Und das wollen wir natürlich nicht, bevor jetzt hier Greenpeace kommt. Dann das vierte, mein vierter Tipp, Geräte regelmäßig ersetzen. Glasheizer sind Verschleißteile, Kunststoff wird spröde, Dichtungen altern. Meine konservative Empfehlung, lieber nach 3 bis spätestens 5 Jahren gegen ein Markenprodukt tauschen. Oder gegen das gleichwertige Produkt, wo du sagst, der lief jetzt 3, 4, 5 Jahre, hat er seinen Dienst getan. Ja, bevor es knallt, bevor es wirklich im schlimmsten Fall zu einem Brand kommt. Ja. Mein fünfter Tipp, Messungen durch den Fachmann. Ja, jeder kennt irgendwo einen Elektriker, jeder kennt da einen oder kennt einen mit dem Messgerät und so weiter. Frag da besser mal nach, denn wenn du bereits merklichen Strom beim Hineingreifen in das Aquarium spürst, sofort auf jeden Fall Gerät vom Netz, ohne Diskussion. Aber ich habe für dich in Quelle 16 mal reingepackt. Grundlagen der Leckstrommessung ist von Fluke. Hol dir dann mal eine Elektrofachkraft, Meister etc. Ja? Isolations- und Leckstrommessung am Gerät direkt mal machen lassen und am Stromkreis durchführen. Leckstrommessung, nur mal ganz kurz für die, die interessiert sind, ist ja schließlich der Elektrotechnik-Podcast und ihr wollt ja hier was lernen. Bei einer Leckstrommessung, da schauen wir nach, wie viel Strom daneben läuft. Also im Prinzip wie bei einem tropfenden Hahn. Ja, da siehst du ja auch, wie viel Wasser daneben tropft. Und da musst du es natürlich messtechnisch machen. Also nicht den geplanten Weg durch den Verbraucher nimmt, sondern eben über Isolationsfehler, Filter oder eben was gegen Erde abfließt. Du legst dabei so eine Stromzange, also so eine Leckstromzange um die Leitung und schaust, wie viel Strom eben nicht da langläuft, wo er soll. Und wenn die Zahl zu groß wird, ja, weißt du, okay, da wird aus Physik bald Pyrotechnik. Und jetzt zum Schluss noch für euer schlechtes Gewissen was, ja, für diejenigen, die sagen, ah, yo, du hast jetzt so viel gelabert, für wen machst du das denn? Ja, deine Fische merken den Leckstrom vor dir, ja, die hängen 24/7 in diesem Spannungsfeld, ja, in diesem Floating. Du nur mit der Hand einmal am Abend. Und wenn die schon zappeln, während der RCD noch pennt, ist das kein lustiger Effekt, sondern das Aquarium-Äquivalent zu Knieschmerzen bei Kniebeugen oder langen Jogging-Sessions. Kannst du ignorieren, bis die Physik dir deutlich erklärt, das war eine dumme Idee, du musst hier, glaube ich, was machen. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu dieser Podcast-Folge, dann schreib mir gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findest du auch meine Newsletter, kannst du dich gerne für eintragen. Da schicke ich einmal im Monat was raus, dann siehst du, was im vergangenen Monat war, was im Folgemonat jetzt noch so folgt. Genauso aber auch, welche Mittwochsvideos, wenn du da sagst, hey, du hast irgendwie ein Rechenvideo, du hast irgendwas nicht verstanden oder du brauchst vielleicht Nachhilfe, auch alles über das Kontaktformular meiner Website beziehungsweise auch über meine Website kannst du dich da in meinen Kalender eintragen. Einmal die Woche biete ich da Nachhilfe an, 1:1, sodass du da safe bestehst. Also jeder, der mit mir Nachhilfe gemacht hat, alle durchgekommen, alle 100, ich habe eine 100%-Quote, kann die ein oder andere Fahrschule nicht von sich behaupten. Wie gesagt, schreib mir auch gerne noch in die Kommentare, was du zu dieser Folge hältst. Oder aber auch gib mir einen Daumen nach oben. 5 Sterne auf Spotify helfen mir. Ihr hört das raus, ich bin so ein bisschen erkältet. Ich gebe alles für euch hier, damit sie mich weiterhin heißen kann. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das heutige Zitat, das kommt von niemand geringem als Jacques-Yves Cousteau. Ja, dem wohl bekanntesten Meeresforscher des 20. Jahrhunderts. Und er sagte mal, "No aquarium can duplicate the conditions of the sea." Übersetzt heißt das, kein Aquarium dieser Welt ersetzt das echte Meer. Und genau deshalb solltest du im Wohnzimmerbecken mindestens so sorgfältig mit Strom umgehen, wie die Jungs auf hoher See mit RCD und VDE. Mach's gut, bleib gesund, dein Giancarlo, the teacher.